Ist klar.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das wird heute ein nicht wissenschaftlicher Vortrag, hoppala. Also ich bin nicht promoviert, deswegen spare ich mir die ganzen großen Worte und mache viele kleine Worte heute. Warum halte ich einen Vortrag über Theater und Digitalisierung? Ist das überhaupt ein Thema? Es ist so, dass, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, ich komme aus Bayern und da ist das so, Theater ist tatsächlich ein Medium, das sehr, sehr offline ist. Also es wird begriffen, dass Technik in irgendeiner Form Teil unserer Gesellschaft ist, aber es gibt sehr, sehr viel Berührungsängste. Deswegen haben Akteure aus dem Technikbereich, aber auch aus dem Theaterbereich angefangen, Konferenzen zu veranstalten. Seit 2 Jahren gibt es einen Diskurs über Theater und Technik. Da geht es zum einen darum, wie sozusagen die technologischen Entwicklungen auch Teil der Narrative im Theater sein soll oder eben nicht sein soll. Es geht darum, neue Wege des Storytelling zu finden, neue Wege der Dramaturgie zu finden. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder ganz große Diskussionen darum, wie Theater, das ja sozusagen von seiner Liveness und seinem Eventcharakter auch lebt und davon, dass es sozusagen, dass eine geschlossene Zuschauerschaft da ist und interagiert mit den, oder auch nicht, da rede ich gleich nochmal drüber, mit den Darstellern auf der Bühne, dass dieses Event sozusagen, muss das oder kann das übersetzt werden und erhalten werden durch jetzt sozusagen Aufzeichnung oder Stream. Dazu, also ich bin Theaterwissenschaftlerin, ich habe an der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien studiert und dann in München meinen Magister gemacht, allerdings nicht über Theater, sondern über Pornografie abgeschlossen. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie das jetzt, wie viel ihr euch mit Theater auskennt, deswegen habe ich gedacht, bringe ich euch mal so ein Organigramm mit von meinem Theater in Regensburg. Das ist das Stadttheater Regensburg. Das funktioniert so. Es gibt zum einen die Künstler und Künstlerinnen, die stehen ganz unten, weil die sozusagen, das sind die, die meistens, die werden sehr gerne von außerhalb verpflichtet und die haben fast alle befristete Verträge. Deswegen fallen die so ein bisschen raus aus dem Haus. Ganz oben ist die Leitung, das ist bei uns der künstlerische Leiter, der Intendant. Der hat noch einen Geschäftsführer, der sich um die geschäftlichen Belange des Hauses kümmert. Dem zur Seite steht eine Dramaturgie. Dann gibt es Öffentlichkeitsarbeit und KBB, das ist das Künstlerische Betriebsbüro. Die kümmern sich so ein bisschen auch um die Verträge mit den Verlagen, Aufführungslizenzen, auch teilweise Verträge mit Schauspielern, je nachdem wie groß das Haus ist. Öffentlichkeitsarbeit ist halt alles Marketing, wie verkaufe ich das, Pressearbeit. Dann gibt es die Technik, das ist zum einen Bühne, Licht und Ton und dann gibt es nochmal übergeordnet technische Leiter. Die gehören alle fest zum Haus, das heißt, die sind angestellt, die sind teilweise jahrzehntelang da, die kriegen dann auch irgendwann feste Verträge und haben da einen relativ sicheren Job. Dann gibt es Maske und Kostüm natürlich, Requisite, Bühne, Deko. Das ist alles ein Teil dieser künstlerischen Arbeit. Dann gibt es noch Leute, die direkt zum Haus gehören. Das sind zum einen die Menschen, die die Karten verkaufen, die den Einlass machen, die an der Garderobe stehen, der Portier, es gibt Hausmeister, es gibt Elektriker, die sich tatsächlich nur um die Hauselektrik kümmern und die nie in ihrem Leben einen Scheinwerfer anfassen. Also das ist alles sehr stark getrennt. Ja? Da trennt man sehr stark von Bühnen- und Haustechnik. Dann gibt es bei uns im Stadttheater noch die Verwaltung. Die Verwaltung kümmert sich sozusagen darum, dass das alles läuft, dass das Haus auch verwaltet wird. Unser Stadttheater hat mehrere hundert Arbeitsplätze, die tatsächlich fest an diesem Haus hängen. Ja, das sind alles also nicht die Künstler selber, sondern tatsächlich, das ist das Haus. Ihr seht, das ist ein gigantisch großer Klotz. Stadttheater tendieren dazu, große Klötze zu sein. Das ist bei uns nicht unüblich. Das kostet auch sehr viel Geld natürlich, dieses Haus zu halten. Das ist ein großer Apparat. Ja? Und diese großen Apparate sind extrem schwerfällig. Also die können noch so auf Trends reagieren, aber die haben halt diese Klötze. Die können auch aus diesen Klötzen nicht raus. Das heißt also, wenn man denen sagt, ja, wir haben hier eine super Idee und mach doch mal Theater in der U-Bahn, dann sagen die ja super, aber was passiert dann im Haus, das ist leer. Also das funktioniert so nicht, die müssen in irgendeiner Form mit diesen Häusern arbeiten. Und deswegen finde ich diese Apparate sehr, sehr schwerfällig, so wie sie jetzt sind in der Form. Genau. Dann es ist so, dass Digitalisierung grundsätzlich auf Ablehnung stößt, größtenteils, weil da sehr, sehr viel auch dranhängt. Es gibt zwar vom Deutschen Bühnenverein, gab es vor 2 Jahren einen Wettbewerb, der hieß, gute Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber es ging irgendwie darum, versucht neue Wege zu finden, junge Leute für das Theater zu interessieren, versucht Wege zu finden, wie ihr das Internet oder digitale Prozesse oder Social Media Prozesse in irgendeiner Form einbringt. Und dann haben sich ganz, ganz viele Leute Gedanken gemacht und es war sehr, sehr viel, hatte damit zu tun von den Einreichungen, geht raus aus euren Häusern, macht doch Theater in der Stadt, geht doch in die U-Bahn, macht doch irgendwie auf dem Marktplatz irgendwas. Ja, und jedes Theater hat mittlerweile so ein Stadtprojekt. Ja, also jedes große Stadttheater in Deutschland hat eigentlich so ein Projekt, wo sie sagen, wir gehen jetzt in die Sozialviertel, wir gehen jetzt auf den Marktplatz, wir machen was mit Jugendlichen, wir machen irgendwelche Hip-Hop-Projekte oder so. Also man kennt das ja, ja, jeder hat so ein Stadtprojekt. Und bei diesem Wettbewerb hat ein Projekt gewonnen, das fällt hier unter Augmented Reality. Wer weiß nicht, was Augmented Reality ist? Alle? Ich erkläre das ganz, ganz kurz. Es ist sozusagen so, man hat ein mobiles Device, wie zum Beispiel das Smartphone, und verbindet das, was man sieht, mit einer digitalen Ebene. Das kann entweder sozusagen sein, dass man die Kamera hochhält und man sieht Informationen dazu aufgeblendet. Es kann sein, dass man sich an einem Ort befindet, der real ist und auf einem Device sozusagen Projektionen, Filme, Zusatzinformationen erhält. Es ist sozusagen eine Art erweiterte Realität. Und dieses Projekt, das hatte irgendwas mit Hamlet zu tun, das war so ein Augmented Reality Projekt. Das heißt, man ging durch die Stadt mit seinem Smartphone und hat die Story von Hamlet erzählt bekommen, so ein bisschen, mit den Schauspielern. Interessant dabei war, dass der Deutsche Bühnenverein, der diesen Wettbewerb ausgerufen hat auf der Republika, die waren da mit 5 Leuten. Sie hatten nicht so wirklich viel Publikum, weil die ganzen Nerds, die da waren, nicht verstanden haben, warum Theater in irgendeiner Form noch relevant ist für ihr Leben. Und die Theaternerds haben mit Augmented Reality nichts anfangen können. Die wussten schlicht und ergreifend nicht, was das ist. Die haben das auch immer, also sie haben auch immer Augmented Reality gesagt, weil sie einfach das nicht kannten, das Wort. Also das war einfach so, als würden Leute etwas in einer völlig anderen, also in einer anderen Sprache darstellen müssen und vertreten müssen. Und wir haben dann gefragt, was sie jetzt mit diesem Wettbewerb machen, ob sie das umsetzen, ob da irgendwas draus wird. Und die Antwort war nein, der Gewinner bekommt 300 Euro. Punkt. Okay, gut. Also Hamlet in Augmented Reality wird leider keine Reality, weil also die Gründe sind vielfältig. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen aufgelistet auf der linken Seite, was es schon alles gibt, was gerade tatsächlich gemacht wird am Theater und auf der rechten Seite, was dem entgegenspricht. Wir haben zum Beispiel die Bayerische Staatsoper in München, hat von jeder Premiere einen Stream. Ja, die arbeiten zusammen mit einer Firma, das ist auch leider nur ein Pilotprojekt, 5 Jahre geht das jetzt. Jede Premiere wird gestreamt oder ein überwiegender Teil. Warum ist das super? Das ist total super. Ich unterrichte an einer Schauspielschule. Meine Schüler haben grundsätzlich kein Geld. Die haben auch mit Oper nicht so am Hut, also zumindest hatten sie das nie also so in ihrer Kindheit nicht. Ja? Das heißt, ich schicke sie hier bei mir in die Oper, aber ich möchte natürlich auch, dass sie Staatsopern sehen. Ja? Und die schicke ich immer in die Premierenstreams und sage, guckt euch das an, da müsst ihr keine 50 Euro für die Karte bezahlen, sondern ihr könnt in Jeans und T-Shirt und bitte geht auch zusammen hin. Wir machen auch irgendwie eine Beamer-Session mit Bier und Keksen und so und dann gucken wir zusammen Fliegender Holländer. Das ist super. Das ist eine total niedrige Schwelle, um Opern zu gucken. Ich habe durch diese Premierenstreams mit meinem 6-jährigen Sohn den ersten Akt vom Fliegenden Holländer gesehen und ich konnte ihm erklären, wie das alles funktioniert, warum die singen, warum singt der, wer ist diese Frau? Ja, das war super. Also das ist, da kann man total unaufwendig auch eine neue Generation an Publikum heranziehen. So. Was es dann noch gibt, ist Social Media Live-Begleitung von Events. Das ist zum Beispiel was, das macht das Residenztheater in München. Die haben einen Social Media Manager, das ist der Ingo. Und Ingo betreut sozusagen nur die ganzen Social Media Kanäle des Theaters, Twitter, Facebook. Aber nicht nur so von wegen, wir haben noch Karten, kauft noch mehr Karten. Übrigens, heute ist Premiere, kauft noch mehr Karten. Das machen sehr viele Theater so. Das Residenztheater hat sich dazu entschieden, das ein bisschen anders zu machen. Ingo ist sozusagen der Inhouse-Reporter. Das heißt also, der steht hinter der Bühne und twittert Bilder von der Seitenbühne. Der steht, wenn irgendwo Proben sind, dann steht er da rum und macht Probenfotos. Also der ist sozusagen so ein bisschen unser Blick nach hinten. Das ist total spannend, weil man dadurch auf der einen Seite natürlich mehr Einblick hat in den Prozess, auf der anderen Seite ist es natürlich nichts, was jedes Theater will, da die Illusion dieses fertigen Produktes, ja, die wird natürlich so ein bisschen dadurch auseinandergerissen. Das heißt, das machen nicht viele Theater. Die meisten Sprechtheater, also die meisten Schauspielhäuser machen das tatsächlich so, die haben dann einen Facebook-Account und fragen sich dann, so, jetzt haben wir Facebook, wir sind jetzt dabei, was machen wir jetzt damit? Keiner weiß es. Also Facebook und Twitter wird von vielen Theatern tatsächlich überwiegend zum Kartenverkauf genutzt, was ich sehr schade finde. Genau, über Augmented Reality haben wir schon gesprochen. Es gibt auch schon Ansätze tatsächlich, Streams, Live-Chats, solche Sachen einzubinden in das, in den künstlerischen Abend, also auf die Bühne zu bringen, mit wechselndem Erfolg. Da komme ich aber nachher noch dazu, weil da erzähle ich euch zwei Beispiele, wenn ich noch Zeit habe. Dann, es gibt eine Oper in Michigan, die hat Twitter-Feeds. Das ist total prima, also finde ich, weil da geht es irgendwie darum, wir haben ja diesen Second Screen, ne? Wir haben ja diese Smartphones und wir twittern unser Leben. Also ich zum Beispiel twitter mein Leben. Ja? Und dann bin ich 5 Stunden im Theater und keiner weiß, wo ich bin und alle machen sich Sorgen, weil ich seit 5 Stunden nicht getwittert habe. Und ich würde total gerne, ja? Ich würde sagen, ich bin jetzt hier und ich gucke das und das ist super, geht aber nicht, weil der Screen ist zu hell, die Schauspieler fühlen sich belästigt, der Mensch neben mir sagt, mach das endlich aus. Die Oper Michigan hat Twitter-Feeds. Die haben so ein kleines Kästchen, wo man dann tatsächlich twittern kann, ohne Leute zu belästigen. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es gab gigantische Kontroversen darüber, ja? Ob diese Second Screens tatsächlich zugelassen werden dürfen in diesem Theaterraum. Weil es eigentlich so ist, dass man sagt, also gerade in unserem Theater, das ja aus diesem bürgerlichen Kontext kommt, ja, aus dieser Bürgerlichkeit, wo man sagt, wir gehen nach der Arbeit ins Theater, der Theatersaal ist dunkel, damit wir nicht gesehen werden, damit wir nicht auffallen als Zuschauer, sondern dass sich die Konzentration auf das Geschehen fokussiert. Diese Twitter-Seeds sprechen dem entgegen, weil man lenkt Aufmerksamkeit auf sich. Ja, man ist wieder sichtbar. Das ist also eine große Debatte momentan auch am Theater. Lässt man Second Screens zu? Ja, nein. Letzter Punkt wäre sowas, das passiert auch gerade, Interactive Gaming. Es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Gruppe, die heißt Machina X. Die bauen Computerspiele sozusagen in den reellen Theaterraum. Die sagen einfach, das Real Life hat die geilste Grafik, ja, und die bauen performative Games. Das hat also weniger was mit klassischem Theater zu tun, sondern mehr mit Gaming. Aber das sind so Ansätze, die haben halt Ideen aus dem Gaming-Bereich genommen und setzen sie um auf die Theaterwelt. Die werden viel zu Festivals eingeladen, allerdings ist das immer so bei Festivals, das taucht halt mal auf und ist dann wieder weg. Also die können sich, die hangeln sich so von Festival zu Festival, was auch sehr schade ist. Genau. So, was spricht jetzt, Digitalisierung am Theater heißt für mich vor allen Dingen das, was ich auch oben drüber geschrieben habe, Teilhabe, Archivierung, Partizipation. Das heißt, zum einen geht es darum, wir haben momentan, wie ist das Theater und Oper, wir kaufen uns eine Karte, wir sind dabei, das ist eine Hürde, ja, eine finanzielle Hürde, man muss den Theaterticket kaufen, um dabei zu sein. Allerdings ist es ja auch so, dieses gesamte Event wird aus Steuergeldern bezahlt, das gehört eigentlich uns allen. Also Ticketverkäufe machen 30% des Theater Regensburgs aus. Also, es ist so, dass tatsächlich ein Großteil der Finanzierung von staatlichen Häusern wird vom Staat übernommen. Das heißt also auch, dass die Teilhabebedingungen eigentlich niedriger sein müssten. Es müsste möglich sein, dass Leute ohne die soziale Stigmatisierung von ich habe kein Geld, kriege ich eine Sozialkarte, teilnehmen können. Ich weiß, dass das zum Beispiel in Österreich so ist, dass Museumseintritt kostet, glaube ich, für Kinder nichts, aber dafür für Erwachsene mehr. Sowas gibt es in Deutschland nicht und am Theater schon mal gar nicht. Ja, wir haben Studentenkarten, die kosten irgendwie 8 Euro, das ist für einen Student unglaublich viel Geld. Und das sind auch so Kontingente und man muss irgendwie 10 Minuten vorher da sein und wenn man Pech hat und so weiter. Und es gibt kein Sozialticket oder so bei uns in der Stadt, ne? Weil unsere Stadt davon ausgeht, ach, die haben da alle Geld. Es gibt keine Sozialfälle, was natürlich Blödsinn ist. Das heißt also, wir haben ein ganz spezielles Klientel. Das finde ich schade, weil es ist ja so, dass Theater hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Theater hat die Aufgabe, einen Diskurs anzuregen und Teil eines Diskurses zu sein, der aber die gesamte Gesellschaft beinhalten soll, tut er aber nicht. Zweiter großer Punkt ist für mich die Archivierung. Ich bin Lehrerin, ich bin darauf angewiesen, Inszenierungen auch digital oder überhaupt, ich nehme auch Video, ja, aber das geht nicht. Das ist sehr, sehr schwierig, weil Theater rücken grundsätzlich ihre Inszenierungen nicht raus. Viele Theater archivieren tatsächlich intern ihre Inszenierungen, aber es ist, also es gibt die komplizierte Rechtslage, die es quasi unmöglich macht, sozusagen diese Aufzeichnungen auch rauszurücken. Viele Theater sagen auch, das finden sie ästhetisch unangenehm, das möchten sie nicht rausgeben. Und wenn sie es rausgeben, ich hatte da jetzt gerade was, ich habe was geliehen vom Deutschen Theater, das durfte ich 2 Wochen behalten und es hat 50 Euro gekostet zum Leihen. Und so, und das ist dann schwierig, sage ich jetzt mal so, weil das sind einfach so Dinge, ich brauche das für meinen Unterricht. Und die Theater gehen größtenteils davon aus, ja, dann schicken sie halt ihre Schüler in unsere Inszenierung, ist doch kein Problem. Finde ich schwierig grundsätzlich. Weil man möchte ja zum Beispiel auch sehen, wie hat sich der Regisseur weiterentwickelt in 10 Jahren? Wie hat sich das Haus entwickelt? Ja, also solche ganzen Langzeitbeobachtungen sind komplett unmöglich am Theater, weil es gibt diese öffentliche und digitale Archivierung nicht von Inszenierungen. Man kann die nicht, also man kann keine Vergleiche anstellen. Und das macht auch, finde ich, das Forschen so schwierig, beziehungsweise einfach nur das Lehren in meinem Fall. Ja. Dritter Punkt, Partizipation. Theater ist interessanterweise schon immer partizipativ. Es gibt ein Konzept von Erika Fischer-Lichte, das heißt autopoietische Feedbackschleife. Diese Feedbackschleife besagt quasi, dass ein Publikum, ein wie auch immer geartetes Publikum, auch wenn es vermeintlich nur ruhig da sitzt, es spiegelt die Darsteller. Das heißt also, Darsteller und Publikum beeinflussen sich immer gegenseitig. Ja, und das verändert auch die Qualität der Aufführung, es verändert auch wiederum die Reaktion des Publikums. Das heißt also, wie ein Publikum reagiert, ist extrem wichtig für Darsteller. Und diese Feedbackschleife, die würde auch kaputt gehen, wenn jetzt alle auf ihre Screens gucken zum Beispiel. Ja, das ist also ein großer Kritikpunkt, dass die Schauspieler sagen, wenn jetzt alle nur noch auf ihre Screens gucken, dann ist das weg, dann ist diese Schleife gebrochen. Ja, dann fehlt ihnen was. Der letzte Punkt, der so ein bisschen gegen die Digitalisierung spricht, ist Eintrittsgelder gehen verloren, weil die Leute nur noch am Stream hängen. Das ist ein extrem beliebtes Argument von Theatern, aber das ist eigentlich ein Nullargument, weil wer hängt am Stream? Sicherlich nicht die Leute mit dem Abo, die irgendwie sich sozusagen einen schönen Lebensabend mit einem Opernabo machen, sondern die Leute, die sagen, da würde ich nie hingehen, weil ich keine Ahnung habe, was da los ist, und die gucken dann halt mal einen Stream und sagen, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Also das ist so ein bisschen so ein Nullargument, vor allen Dingen, wie gesagt, Stadt- und Staatstheater sind nicht auf diese Eintrittsgelder per se angewiesen. Deswegen ist eigentlich die grundsätzliche Frage, warum sperren sich die Theater so sehr gegen die Digitalisierung? Kann ein Offline-Medium, wie das Theater eins ist, heute noch gesellschaftliche Relevanz erzeugen? Theater sagen ja, grundsätzlich immer und ja. Ich würde sagen, jein. Zumindest spart es ganze Generationen aus. Theater ist tatsächlich ein relativ elitäres Medium und der Diskurs, der im Theater und um das Theater herum erzeugt wird, lässt leider sehr, sehr viele Leute außen vor. Es gibt relativ einfache Methoden, die überhaupt nichts mit Online und Offline zu tun haben, um sozusagen den Diskurs breiter zu machen. Die Oper in Lyon hat da ein super Konzept. Die haben nämlich einfach ihre billigste Karte extrem verbilligt. Ich glaube, die billigste Karte kostet 5 Euro und dafür aber die teuersten Karten deutlich teurer gemacht. Das heißt, die Reichen in der Gesellschaft subventionieren die Armen in der Gesellschaft. Und sie haben dafür gesorgt, dass sozusagen eine breite Masse auch mitmachen kann. Das ist so eine Art Oper für alle. Die holen die Leute auch auf die Bühne, sagen, du stellst dich jetzt mal dahin, bist unser Statist heute. Das heißt, dadurch, dass sie die Leute reinholen in ihre Häuser, hat dieses Opernhaus es auch geschafft, tatsächlich wieder einen Platz in der Gesellschaft und im gesellschaftlichen Diskurs der Stadt zu finden. Ja, das ist zum Beispiel bei meinem Theater nicht unbedingt so. Wir haben unglaublich viele Studenten. Diese Studenten tauchen weder im Theater noch auf der Bühne noch irgendwo auf. Die existieren nicht im Theater. Die sind auch nicht Teil des Publikums, außer sie gehen mit Oma in die Oper, wenn die Oma ein Abo hat. Dann ja. Ist aber selten. So, jetzt kommt was, das wäre eigentlich eine schöne Utopie. Und zwar, wie kann es jetzt weitergehen, wenn die Häuser jetzt nicht so weitermachen können, wie sie weitermachen. Es gibt das holländische System, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist den Holländern gerade mega um die Füße geflogen, aber eigentlich ist das gut. Die haben Häuser, in denen sie spielen und Kompanien und Ensembles, die produzieren. Die sind voneinander getrennt. Das ist eigentlich ein super System, weil die Häuser sind Infrastruktur. Ja, da ist dann diese ganze Hauscrew, die Techniker, die Leute, die das Haus betreiben, die sind alle in dem Haus. Und die Ensembles, das sind die Künstler, die sind frei und gehen dann in die Häuser zum Spielen. Das ist den Holländern deswegen um die Füße geflogen, weil sie eine dieser zwei Balken komplett rausgekürzt haben, was natürlich nicht funktioniert, weil das ein Balance-System ist. Aber wenn wir das so ähnlich machen würden, könnten wir tatsächlich Produktionsprozesse distribuieren. Wir könnten ein virtuelles Theater bauen. Das heißt, Theater wären nicht mehr örtlich gebunden, sondern könnten tatsächlich überall stattfinden. Ja, wir haben den Theaterleiter, der sitzt halt irgendwo, seine Dramaturgin sitzt irgendwo in einer ganz anderen Stadt. Die Schauspieler sitzen an 5 verschiedenen Orten und die Choreografin auch. Alle können sich tatsächlich über digitale Medien verständigen und Produktionsprozesse können sich distribuieren. Das ist insofern cool, weil man dann tatsächlich dadurch, dass man das System ändert, das führt zu einem Paradigmenwechsel. Wir hatten gestern einen Vortrag, da ging es darum, dass sozusagen, dass man, wenn man im System ist, ist man Teil des Systems. Ja, man sieht das zwar nicht oder es ist einem vielleicht nicht bewusst, aber das System, das man praktiziert oder in dem man praktiziert, das prägt einen. Das heißt, virtuelle Produktionsprozesse bedeuten in dem Moment dann auch, dass man über das Netz reflektiert, dass man mit dem Netz arbeitet, dass man mit dieser Vernetzung anders arbeitet, als es jetzt der Fall ist. Genau, jetzt habe ich noch 2 Beispiele und ich hoffe, ich habe noch Zeit. Bisschen. Okay. Ich habe jetzt ein nicht so tolles Beispiel und ein tolles Beispiel. Das nicht so tolle Beispiel ist Effi Briest 2.0. Das kommt immer wieder. Effi Briest 2.0 ist so, das wird auch in die Schule, also das wird in die Annalen der Theatergeschichte eingehen, fürchte ich. Maxim Gorki Theater. Die hatten eine Werbeagentur, die ihnen das orchestriert hat. Es war ein Online-Event. Effi Briest 2.0, da haben sie halt Effi Briest gespielt auf Facebook. Und das war so, dass sie gesagt haben, erstens, es war Facebook. Das heißt, keine öffentliche Teilhabe, du musst einen Facebook-Account haben, um Teil von Facebook zu sein. Ja, also man konnte das so nicht sehen. Es war live, man durfte aber nicht reinreden. Ja, es waren die Regeln, man durfte nicht reinreden. Weil es musste ja alles so ausspielen, wie es ausgespielt gehört. Ja, das heißt also, die ganze Dramaturgie war vorher festgesetzt und das partizipatorische Element von Facebook, das haben die komplett rausgestrichen. Ja, das gehört so nicht, das ging so nicht. Und das ist total gaga, also weil sie haben versucht, Theater, klassisches Theater, einfach auf Facebook zu portieren. Ja, und das kam halt von der Werbeagentur und nicht aus dem Theater heraus, das hat man echt gemerkt. Und es war tatsächlich eigentlich eine Werbeaktion für die Bühnenfassung, die danach stattfand, die auch sehr schön war, aber es war dann so, also es sah ungefähr so aus, man sieht das hier, ja, 9 Monate später gebar die junge Effi ihrem Gerd ein Kind, die kleine Anni, und dann reden hier Leute dazu und rechts stehen die Hausregeln. Aktualisieren Sie die Seite regelmäßig, um nichts zu verpassen. Bitte unterbrechen Sie die Vorstellung nicht mit ungefragten Kommentaren oder Likes. Aber bitte machen Sie mit, wenn Sie, das Publikum, um Hilfe gefragt werden. Ja, also das heißt, die Fesseln der Freiheit, right there. Also das ist sozusagen die Freiheit, die Facebook bietet, nämlich zu kommentieren, Diskussionen in eine andere Richtung zu bringen. Das ging da nicht, ja, weil bitte unterbrechen Sie die Vorstellung nicht. Das ist eine Vorstellung. Wehe, Sie reden. Ja, Lachen verboten. Also das ist sehr strikt. Das war auch nicht gut und ich glaube auch, das haben die auch verstanden, dass das nicht gut war. Aber das ist so ein Paradebeispiel für... Ja, du findest das auf Facebook noch und es ist auch noch, also es ist gut dokumentiert im Netz. Weil es gab ja dann auch noch die Aufführung und da haben sie Ergebnisse aus diesen Publikumsdiskussionen, wo sie dann mal durften, die haben sie dann in die Bühnenfassung auch mit eingearbeitet. Aber das war dann so, such Effis Hochzeitskleid aus. Ja, das durfte man dann mal und so. Und durfte man aus drei möglichen Optionen wählen. Also es war sehr rigide, weil es war sehr geskriptet. Und das ist, ja, so, aber schade, weil ja, also unter Interaktivität stelle ich mir was anderes vor als das. Gutes Beispiel auf der anderen Seite ist Don't Move im Ballhaus Naunienstraße. Ich habe schon mal einen Vortrag auf der Republika gehalten und da kam hinterher einer auf mich zu und die meinte, sie hätte das gesehen oder sie war da beteiligt und das wäre ein super Beispiel. Ich habe das recherchiert und das ist wirklich ein super Beispiel. Das ist ein Tanzstück gewesen. Das hatte zum Thema Zensur und Unterdrückung im Iran. Es gab eine Choreografin aus Teheran und drei Tänzer, drei iranische Tänzer. Und es gab vier deutsche Tänzer, die gemeinsam ein Stück erarbeitet haben über Zensur. Und das Zusammenspiel, das musste via Projektion stattfinden. Das heißt also, die iranischen Tänzer haben in Teheran in einem Haus getanzt und gefilmt. Das ist dort übrigens verboten, also die durften das nicht tun. Einer der Tänzer hatte auch Arbeitsverbot, das war also sozusagen, es war illegal. Und die haben das heimlich gefilmt und nach Deutschland geschickt. Und in Deutschland haben dann die deutschen Tänzer mit den Projektionen zusammen interagiert. Aber nicht nur das, die Choreografin durfte nicht ausreisen. Die durfte nicht aus dem Iran raus und deswegen, um das überhaupt möglich zu machen, hat sie die deutschen Tänzer per Skype instruiert. Das heißt, die hatten dann eine Skype-Sitzung, wo auf der einen Seite die Choreografin saß und auf der anderen Seite die Tänzer in Deutschland. Und das Ganze floss dann in so ein Projekt. Das finde ich ist ein super Beispiel, wie sowas funktionieren kann, weil erstens die Mittel einfach benutzt wurden, um eine distribuierte Arbeit möglich zu machen. Und zweitens ist es auch thematisch unglaublich organisch eingeflossen, weil es geht eben um Zensur, es geht darum, Grenzen zu überwinden, es geht darum, trotz Differenzen und trotz tatsächlich irgendwie großen Unterschieden und großen Distanzen zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame Arbeit im Tanz und in der Kunst auf der Bühne darzustellen. Dieses Projekt ist exakt das, was ich mit gesellschaftlichem Diskurs und Relevanz meine. Das sind die Diskurse, die Theater tatsächlich meiner Meinung nach anschieben kann. Ja, und das kann eben tatsächlich durch Technik funktionieren. Genau, damit, das ist meine letzte Folie. Das ist so, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, sowas. Es gibt auf der einen Seite den Trend, tatsächlich Technik auf der Bühne einzusetzen, relativ unreflektiert meistens, manchmal auch nicht. Wir haben jetzt gute Beispiele gesehen, wir haben schlechte Beispiele gesehen. Theater hat tatsächlich einen Gesellschaftsauftrag und die Frage ist in der Tat, irgendwann muss sich das Theater halt dem stellen, dass wir in einer Welt leben, die vernetzt ist und die auch tatsächlich technikgestützt ist und ja, mal schauen, was kommt. So, es ist ein Diskurs. Ich freue mich auf Fragen und bin fertig. So.
Ja, danke für den anregenden Vortrag. Gibt es Fragen, Kommentare? Dann möchte ich direkt nochmal einsteigen. Annehmen, ich wäre eine konservative Befürworterin
Ja, bitte.
Des Theaters, wie es ist. Du hast das eine Beispiel gegeben von Don't Move. Da könnte ich jetzt konservativ sagen, nun ja, das ist ja noch jetzt erstmal nicht wirklich wahnsinnig vernetztes Theater, weil die haben mir ja nur einen Film rübergeschickt und die hat ja vorher telefoniert, aber währenddessen war es ja nicht. Also sprich, die eigentliche Aufführung war ja doch immer noch vor Ort und das ist das Entscheidende. Und solange das stattfindet, ist das andere doch sowieso nur Makulatur. Das ist dieser eine Aspekt und dann weitergehend eine Kritik sozusagen, wie soll das denn gehen, wenn Schauspieler wirklich nicht mehr zusammenspielen, dann haben ja nicht mal mehr die Schauspieler dieses Erlebnis des anderen Körpers. Wie soll das gehen?
Also auf der einen Seite ist es so, das, was ich gezeigt habe mit Don't Move, Theater oder die Erarbeitung eines Theaterprojektes basiert auf Kontrolle. Ja? Also ein Regisseur, es ist immer noch so, dass alle Aspekte der Produktion unterliegen der Kontrolle des Produktionsteams, des Regieteams. Und diese Kontrolle existiert nicht mehr, sobald wir ungefiltert das Internet reinlassen. Also das heißt, dieser Kontrollverlust, der entsteht, wenn wir uns dem Netz stellen und der Partizipation der Zuschauer stellen, das ist was ganz, ganz Gruseliges für Theaterleute. Also das hat man auch bei Effi Briest 2.0 gesehen, ja, bloß nicht irgendwie zu viel, weil eben das ganze System verändert. Also man hat dann eben nicht mehr die Kontrolle. Man spielt dann mit einem Feuer und man kann nur hoffen, dass einen die Bernds nicht finden, ja, oder ein Mob, der das irgendwie zerstört, wobei die sich da meistens nicht für Theater interessieren, aber man weiß es eben nicht. Also es gab ja dieser ganz berühmte Fall Thalia-Theater, Spielplan im Netz und so, wo sie dann einfach nicht damit gerechnet haben, dass es gruppendynamische Bewegungen gibt, die den Spielplan dann beeinflussen können tatsächlich und die völligen Schwachsinn dann produziert haben, weil das einfach ein Kontrollverlust ist. Aber das ist total spannend, damit zu experimentieren, finde ich. Und hier war das ja so, bei Don't Move war das so, dass der Produktionsprozess distribuiert war, aber noch der Kontrolle des künstlerischen Teams unterlag. Sobald man aber sagt, man lässt das Internet als Schauspieler mitspielen, dann hat man keine Kontrolle mehr über das, was dabei rauskommt. Und das ist gefährlich, aber auch interessant. Aber darauf muss man sich halt einlassen. Genau, du hattest aber noch einen zweiten Punkt. Genau, die Schauspieler. Theater basiert auf Liveness. Und hier war das ja so, die kannten sich ja nicht, die haben nur die Filme voneinander gesehen. Das hat so einen distanzierenden Effekt, der aber auch ganz interessant sein kann. Man muss halt sozusagen damit dann spielen. Weil es ist ja so, viele Kontakte, die wir in unserem Leben haben, sind ja auch nicht mehr authentisch und live, sondern sind tatsächlich vielleicht übersetzt. Ja, mit Hilfe von Technik, wir fangen an zu chatten, wir lernen unsere neuen Partner erstmal auf Partnerbörsen im Internet kennen. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, was Teil unserer gesellschaftlichen Realität ist. Und warum nicht das auch im Theater einbringen? Muss ja nicht nur so sein.
Wobei das jetzt noch kein Beispiel war von einem sich einlassen auf das Netz, oder würdest du das so sehen?
Don't Move, meinst du?
Ja.
Nein. Das ist tatsächlich, da ging es um die Produktionsprozesse und nicht um, wie es auf der Bühne stattfindet. Das ist extrem schwer. Es gibt kaum Beispiele für, wir lassen das Internet als Akteur auf die Bühne, weil das passiert momentan noch nicht. Kommt noch.
Also das, worauf du hinausgekommen bist, das Don't Move, war ja keine Antwort auf das Problem, das du am Anfang gestellt hast, vom Stadttheater. Mhm. Das ist ja interessant und ich fand es berührend, muss ich fast sagen, dass die zwei großen Farbbilder, die du uns gezeigt hast, einerseits der Kasten war und andererseits der Kastorf. Diese beiden Geschichten und woran ich mich erinnert habe, ist, wenn man jetzt mal von Kasten redet, es gibt einerseits die Theaterkästen, dann gibt es zum Beispiel die Kirchenkästen. Ja. Die Kirchen haben ein ähnliches Problem wie die Stadttheater und kommen dann auf solche Ideen wie, wir machen eine Jazzmesse. Wir jazzen das ein bisschen auf, damit ein bisschen Bewegung reinkommt und das Problem, das dabei entsteht, ist unweigerlich mehr oder weniger, dass man sich fragt, sollen wir das? Sollen wir jetzt diese zusätzlichen Reizmittel einsetzen, damit die Leute in den Kasten kommen? Oder ist der Kasten als solches einmal ernst zu nehmen, als einer, der auch ohne die Reizmittel auskommen sollte? Und das letzte Bild, mit dem du geschlossen hast, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sagt, wenn man das wirklich ernst nimmt, das ist einfach eine Dekoration. An der Stelle ist sozusagen die Nähe zu einer politischen Großveranstaltung, wo der Sprecher oder die Sprecherin dann groß am Bildschirm drauf sind, damit ihn auch wirklich alle sehen, weil er unten so klein ist, ist einfach zu riskant und die Nähe ist zu groß, als dass es dem Theater noch etwas bringen könnte. Also ein bisschen Askese wäre als Frage wahrscheinlich auch akut.
Ja, also ich habe grundsätzlich nichts gegen die Kästen. Ich finde die super. Aber mein Problem ist mit den Kästen, dass sie die Türen zumachen. Ja, das Problem ist tatsächlich, die Hürde da reinzugehen ist mega hoch. Das sieht man an die bayerische Staatsoper, die hat Treppen über Treppen, bis man überhaupt mal da ist. Das ist ja alles Kalkül und Absicht. Das ist ja bei Kirchen auch so. Ja, also Kirchen haben auch immer so Treppen und ich habe einen gotischen Dom bei mir in Regensburg und da geht man so Treppen hoch, die Tür ist ganz klein und dann fühlt man sich total winzig, ja, und überall prangt irgendwie dieser Riesensaal. Und das ist bei Theatern auch so. Oder zumindest sind viele so gebaut und mein Theater in Regensburg ist auch so. Und das finde ich problematisch, dass man die Einstiegshürde daran teilzunehmen, ist relativ hoch, weil ich kann einem jungen Menschen nicht mehr verklickern, dass er bitte 30 Euro zahlen soll oder 8 Euro für die Schülerkarte und er hat keine Ahnung, was da drin passiert, weil es gibt keine Trailer, so wie es im Kino ist, weil die dürfen keine Trailer machen, weil sonst die Verlage kommen und sagen, okay, wir hätten das aber gerne in Gold aufgewogen. Ja, das ist also die Rechtslage ist mega scheiße für diese ganzen modernen Sachen. Man kann keine Aufführungen machen, filmen und ins Netz stellen, weil dann kommen die Verlage und sagen, super, wir haben jetzt irgendwie, wir können jetzt so expandieren, weil ihr uns so viel Geld gebt und so weiter. Also das ist nicht leistbar und das ist so die Rechtslage. Dann gibt es noch die Orchestermusiker, die alle Verträge haben, wo drin steht irgendwie, das darf man nicht online und so weiter, weil also das ist alles sehr, sehr problematisch und steht dagegen. Das heißt also, wir haben ein Theater, eine Inszenierung, wir sehen drei Fotos und den Eintrittspreis. Das ist kein Incentive, diese Inszenierung zu besuchen für jemanden, der die Auswahl hat, gehe ich davon jetzt mit meiner Freundin bei McDonald's essen, gehe ich davon jetzt zwei Kinokarten kaufen oder gehe ich eine Karte für ein Theaterevent kaufen, wo A, keiner drin ist, den ich kenne, B, ich irgendwie nicht sagen kann, boah geil, guck mal, was ich hier mache und C, sowieso keinen interessiert, wenn ich da wieder rauskomme und drüber reden will. Also das ist tatsächlich problematisch, finde ich. Und da muss die Einstiegshürde deutlich geringer sein. Und so ein Stream könnte da echt helfen, gerade bei sowas wie Oper. Oper, also dem Genre stirbt einfach, also der Sparte, stirbt der Nachwuchs. Also da ist nichts, ja, die sterben da alle weg. Und da ist kein Nachwuchs, weil kein Mensch geht mehr in die Oper. Außer ich jetzt und ihr, hoffe ich alle. Ja, mit Touristen. Ne? Das ist super, aber ja, bitte, Evelyn. Hi.
Ja, ich spiele jetzt mal die ganz Böse und sage, ich war schon mal im Theater, auch mehrmals, habe das versucht. Ich nehme das als totale Parallelwelt wahr. Also ich bin da auch immer mit Herzklopfen und A. Und das Schlimmste ist, wenn sie dann so interaktiv werden, also dann fürchte ich mich noch mehr, weil dann muss ich noch was tun. Also da sehe ich ein Riesenproblem. Ich sehe auch ein Riesenproblem. Ich sehe überhaupt nicht, wo das Theater noch irgendeinen Gesellschaftsauftrag erfüllt. Also für mich ist die Frage, wie erklärst du, was findest du so rettenswert an diesem Theater? Ich finde, nehmen wir das Geld aus den Theatern raus. Gerade in Wien gibt es Milliarden für die Theater, für die Klötze.
Ja.
Und stecken wir es doch in eine Kunst, die Leute interessiert. Und die nicht so wirklich tot, verstaubt und beklemmend ist. Also für mich ist es so beklemmend, da die Schauspieler zu sehen und mir tun die so leid, ja, so wie Tiere im Zoo stehen da wie diese armen Schauspieler, tun das eh nur für den Applaus, weil der ideale Schauspieler tut das ja wirklich, weil er eh eigentlich am Verhungern ist, aber er muss halt oder so. Also ich finde das ganz, also das musst du mir wirklich sagen, wo findest du, was findest du rettenswert am Theater? Okay. Ich habe es jetzt mal ganz überspitzt
vor mir. Ja, also man merkt spätestens, wenn man tatsächlich in einer Inszenierung sitzt und zu Tränen gerührt ist oder wirklich mitgenommen ist oder wenn man das Gefühl hat, hier wird gerade was mit mir gemacht. Also Theater hat, finde ich, so eine ganz subjektive, durch diese Liveness, durch diese Feedbackschleife, dadurch, dass du mit anderen Leuten gemeinsam live Leute auf der Bühne siehst und du weißt, da kann jetzt was passieren, da kann jetzt ein Scheinwerfer runterfallen, dann ist der tot und ich bin live dabei. Ja, also alles schon, also es passieren ja auch Dinge, die nicht vorhergesehen sind und es ist alles live und es ist immer ganz unmittelbar. Und diese unmittelbar, also die Atmosphäre, ja Moment, also diese Unmittelbarkeit ist einfach auch so eine ganz besondere Atmosphäre, ja. Und das ist ganz schwierig, Theateratmosphäre zu beschreiben. Also ich weiß, dass ganz viele Wissenschaftler, die das probieren, fangen dann immer an mit Aura. Ja, und da hört es dann auf. Also das ist der Gesellschaftsauftrag muss eigentlich sein, dass tatsächlich irgendwie Diskurse und Diskussionen angestoßen werden, die für uns alle relevant sind. Das passiert aber momentan nicht. Das passiert deswegen nicht, weil Ja, gute Frage. Also es ist schwierig, ja, weil eben Theater tatsächlich auch für ein Publikum gemacht wird. Dieses Publikum ist aber nicht sehr heterogen. Und diese Heterogenität, die fehlende, ist ein Problem vom Theater. Sehe ich auf jeden Fall so.
Dave, ich gehe jetzt noch zur nächsten Frage. Danach reden wir außerdem noch. Dave Dempsey, Judith.
Also du hast gesagt, es darf keinen Trailer geben.
Oftmals.
Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, dass man mit, sag mal, my German's failing me, tertiary content that could be made. Gerade ich bin Journalist und unterrichte auch und überlege die ganze Zeit, was dann noch alles zu machen ist. Gerade im Bildungsbereich, dass man eigentlich im Vorhinein über Social Media Verbindungen und mit YouTube eigentlich so sehr viele erweiterte Informationen liefern könnte, das auch eigentlich dann Unterhaltung anbietet und die Leute dann eigentlich das, sagen wir mal, ein mehr Hintergrundwissen anbietet. Mhm. Es gibt ein super Beispiel jetzt von ein paar Videos, das von der Globe Theater gemacht wurde. Die haben angefangen, Shakespeare ins Ursprungsdialekt.
RP versus, das ist super.
Genau.
Und sie dann Sonette lesen, ja.
BBC hat auch angefangen, mit diversen Museen dann angefangen, im Vorhinein eigentlich kleinere Dokumentar, so 3- bis 7-minütige Dokumentarfilme. Es muss nicht eine teure Produktion sein. Das geht sich mit relativ geringen Produktionsmitteln aus.
Ich kann dir mal kurz sagen, an meinem Stadttheater gibt es eine Tonabteilung, da arbeiten 3 Leute. Die haben 3 Häuser, die sie bespielen müssen und ewig viele Premieren. Das sind 3 Leute, die die gesamte Tonabteilung machen und einer von den 3 macht Video noch dazu, obendrauf. Das ist sozusagen das Geld, was momentan in Video gesteckt wird in meinem Stadttheater. Dieses Geld wird nicht ausgegeben, weil es noch nicht gesehen wird. Natürlich, die Bayerische Staatsoper, die streamt zum Beispiel, die haben sich auch überlegt, wir haben eine Pause. Ja, mittendrin. Was machen wir denn da, wenn die Leute im Stream sitzen? Die produzieren vorher etwas, das nennt sich Oper-TV. Da kommt der Intendant, da kommt die Dramaturgin und da kommt der Dirigent und die erzählen dann was über die Oper und den Komponisten und die Probenprozesse und wie das alles so war damals und so. Super. Na, da hat man gleich noch ein bisschen Kontext dazu. Und wir haben gestern auch ganz viel gelernt über neue Lernprozesse, so Konnektivität und diese ganzen Sachen, dass man diese Vernetzungsmöglichkeiten im Internet auch dazu nutzen kann, zu lernen, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwie einen Weblog und wir haben noch irgendwie, guckt mal da und hier ist noch ein Link dazu und schaut doch mal da rein und so. Das geht alles. Es wird noch nicht gemacht.
Ja.
Ja, es ist ein Teil des künstlerischen.
Einen Moment, ich hau mich hier ein bisschen dazwischen. Ja. Die Judith hat noch eine Frage. Du antwortest kurz und dann machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit einer Diskussion von allen mit allen.
Gut.
Hallo, vielleicht noch zu dem Medienproblem. Also ich schaue ganz gerne Horrorfilme, ja. Und ein Punkt bei mir ist dann immer, wenn irgendwas Arges passiert, dann brauche ich länger als die meisten meiner Freunde, um das zu verstehen. Ja? Also für mich ist das Medium Film offensichtlich kein Medium, das mich so schnell schocken kann im Vergleich zu anderen. Wenn ich aber im Theater sitze, ist das ganz was anderes. Ja? Da bin ich schon auch eher eine, die dann zusammenzuckt oder wie du gesagt hast, oh Gott, da muss ich jetzt mitmachen und so. Aber ich mag das auch, ja? Das fordert mich. Also, wenn man jetzt sich fragt, warum Theater retten und so weiter, ja, denke ich mal, vielleicht gehst nicht nur vom politischen aus oder vom gesellschaftspolitischen Zweck, ja, sondern es kann ja auch einfach auf einer sehr kathartischen, persönlichen, egoistischen Ebene sein. Wenn ich Horrorfilme schaue, kann es sein, dass ich weniger Leute umbringe, als wenn ich es nicht tue. Ja, und vielleicht ist das auch so eine Ebene. Eine Frage, die ich an dich aber hätte, ja, wäre, ich empfinde es ja so, ich gehe ja, wenn ich ins Theater gehe, ins moderne Theater. Und eigentlich ist es total digitalisiert, so wie ich es empfinde. Ja. Also ich meine, ich gehe halt eher so Akademietheater, ja, und ich habe eher das Gefühl, es ist total schwierig, in eine Produktion zu gehen, wo das nicht der Fall ist. Ja. Es ist ein bisschen so als im postmodernen Sinn angelehnt, ja, wir müssen digital sein. Ich finde fast kein Stück, ja, wo das nicht passiert. Und manche Leute nervt auch das. Also dass die Leute sagen, ich würde ja gern diese alte Funktion des Theaters wieder haben, dass nicht digital eine normale Produktion haben. Wie siehst du das im Gesamten? Ja? Ist das, kann das auch in die Richtung gehen?
Genau. Also es ist auf jeden Fall so, dass dieser Techniktrend der ist auf jeden Fall ganz stark zu beobachten. Also ich war hier mal in der Burg im Steppenwolf in der Uraufführung und da war das auch so, dass sie dann so eine Live-Kamera hatten und da haben sie den Schauspieler draußen anfangen lassen mit der Live-Kamera irgendwie und das dann auf eine Leinwand übertragen. Also das existiert in vielen Stücken. Das ist tatsächlich Teil des künstlerischen Prozesses mittlerweile. Das ist so ein bisschen wie die Fernseher früher auf der Bühne oder so, ja, wo es dann flimmert. Also das findet schon statt, aber das ist eine sehr, finde ich, konservative Benutzungsweise, weil es werden Effekte des Theaters verstärkt, finde ich. Aber ich finde, dass die letzte Konsequenz da verloren geht, weil die letzte Konsequenz, finde ich, ist dieser Kontrollverlust, dass man sagt, man hat es jetzt nicht mehr im Griff, weil da sind jetzt Faktoren, die sind außerhalb meiner Kontrolle. Und das hast du eben, das wird nicht gemacht. Das existiert nicht. Ich habe eine Vorstellung gesehen, wo sowas mal probiert wurde. Das war auch auf der Republika dieses Jahr. Das ist katastrophal in die Hose gegangen. Da war eine Theatervorstellung, die war ein bisschen, also die war improvisiert. Da waren zwei Schauspieler und zwei Musikerinnen. Und es gab eine Twitter-Wall, die aber die Schauspieler nicht gesehen haben, weil sie hinter ihnen war. Wir haben das gesehen, wir hatten den Hashtag und alles, was unter dem Hashtag kam, kam auf die Twitter-Wall. Wir hatten uns gerade auch über Trolle unterhalten und über wie sozusagen also dieses Anonymisierte oder dieses Pseudonymisierte auch Kommentare verschärft. Das heißt also, es war so, die Schauspieler standen da, haben irgendwas geschrieben und hinten war der Mega-Shitstorm, wie scheiße das alles ist. Und wirklich auch in so ganz krassen Worten, die niemals in einem Theaterhaus fallen würden, ja. Also, und das war furchtbar. Die Atmosphäre wurde immer schlimmer. Es hat sich echt hochgeschaukelt. Irgendwann haben sie es abgebrochen nach 10 Minuten. Also, das war ein total spannendes soziales Experiment, weil es eben war, das war der Kontrollverlust. Genau da. Es war, also die Atmosphäre war zum Schneiden, ja. Und alle haben gesehen, was passiert denn da gerade? Wer ist denn das? Und die Schauspieler wurden immer unsicherer. Und das war total spannend zu sehen. Und das ist das, denke ich mal, da in diese Richtung. Das sind spannende Experimente. Sowas möchte ich sehen auf Bühnen. Ja.